den Predigttext, also doch eine zweite Lesung heute, aber der Text zur Predigt steht im Matthäusevangelium im Kapitel 3, die Verse 13 bis 17. Und da heißt es: Um diese Zeit kam Jesus von Galiläa her an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Johannes versuchte, ihn davon abzubringen und sagte: Ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Aber Jesus antwortete: Sträube dich nicht. Das ist es, was wir jetzt zu tun haben, damit alles geschieht, was Gott will. Da gab Johannes nach. Sobald Jesus getauft war, stieg er aus dem Wasser. Da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte: Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Darüber wollen wir jetzt nachdenken, über das, was uns da von Matthäus aufgeschrieben ist. Wir gehen an die Stelle, die Taufstelle im Jordan ist. Da sehen wir das erste Bild. Das ist die Taufstelle. Hier geht es Treppen runter. Unten nach den Treppen sehen wir da ein bisschen Wasser. Das ist der Jordan. Und auf der anderen Seite drüben, das ist schon Jordanien. Also mitten in dem kleinen, schmalen Fluss Jordan ist die Grenze zwischen Israel und Jordanien. Drüben also müssten dann auch Grenzpolizisten, Grenzbeamte stehen. Man sieht sie manchmal, die verstecken sich immer ein bisschen. Das nächste Bild, gehen wir die Treppen runter. Da sehen wir unten die Taufstelle. Hier gehen ein paar Stufen rein und ein bisschen Geländer, wo man sich taufen lassen kann. Weiter. Hier werden auch welche getauft gerade oder sind getauft worden. Und weiter. Es sind auch überall hier auf israelischer Seite immer Soldaten mit ihren Waffen und dem Finger am Abzug. Und noch weiter, das letzte Bild, das vorletzte Bild. Ah ja, ich bin schon ein paar Mal hier an dieser Stelle gewesen und einmal kam hier eine Taube geflogen und ich habe gedacht, das ist ja stark. Für diejenigen, die da vielleicht gerade getauft worden sind, aus unserer Gruppe ist auch gerade jemand dort getauft worden, da kommt das, fliegt die Taube dort und setzt sich dort auf das Geländer. Und jetzt das letzte Bild. Und da sehen wir diese Taufstelle von jordanischer Seite aus, mal fotografiert. Ich bin selber noch nicht in Jordanien gewesen, aber es hat mir jemand das Bild gegeben, dass man es auch von der anderen Seite mal sieht, die Taufstelle. Hier also die Stelle, wo der Johannes, der Täufer, getauft hat. Eine ziemlich verlassene Stelle, ein abgelegener Ort. Und nach dem Bericht von Matthäus hat also der Johannes hier Menschen zur Umkehr gerufen, hat Menschen zur Buße gerufen, hat von Sünde gesprochen, von dem gesprochen, was in ihrem Leben verkehrt ist, was sich ändern soll oder ändern muss, um in eine göttliche Ordnung wiederzukommen. Und aus dem ganzen jüdischen Land, so steht das, sind Leute dorthin gekommen an die Taufstelle. Jüdisches Land, das ist also um Jerusalem herum und noch ein bisschen südlich von Jerusalem. Jerusalem liegt etwa 40 Kilometer entfernt von hier. Und dann steht da, dass auch Jesus gekommen ist aus Nazareth, aus dem Gebiet vom See Genezareth, Galiläa. Das ist also mindestens 70 Kilometer entfernt gewesen. Sind dorthin gekommen zu Johannes an die Taufstelle. Und bei den vielen Leuten, wahrscheinlich hat da Johannes immer mal aufgeguckt, ah, wer ist denn alles da, ach, dort sind die, kommen noch Leute und die, dort kommen noch welche her. Und da sieht er und merkt, dort ist Jesus. Im Johannesevangelium bekennt er oder sagt den Leuten, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Der Täufer Johannes hat nicht nur so die oberflächlichen Dinge gesehen, er konnte in der Kraft Gottes und im Geist Gottes konnte er sehen, was spielt sich hier in der unsichtbaren Welt ab? Was ist hier, welche Bedeutung haben die einzelnen Menschen und eben vor allen Dingen auch dieser Mann Jesus? Und als dann Jesus an der Reihe ist, dann sagt der Johannes, ich soll dich taufen. Ich müsste mich von dir taufen lassen. Du stehst doch in der, wir würden sagen, der geistlichen Rangordnung oder geistlichen Bedeutung viel höher als ich. Und Jesus wehrt ab und sagt, Gott will das jetzt so. Da hat er Johannes nachgegeben, hat nicht angefangen zu diskutieren. Okay, wenn das jetzt so ist, dann soll es so geschehen. Hat die Taufe vollzogen durch Untertauchen im Jordan. Rum das ein bisschen her, muss man da was zurücknehmen, oder? Vielleicht. Später mehr zu dieser Taufhandlung. Ja, ich glaube, so ist auch gut. Wer von uns kann sich denn an seine Taufe noch erinnern? Wahrscheinlich sind die meisten von uns als Kind getauft, manche im Erwachsenenalter, bei den meisten war nicht viel Wasser nötig dazu, andere haben einen ganzen Teich gebraucht dazu, um sich taufen zu lassen. Es gibt ganz unterschiedliche Sachen und Praktiken bei der Taufe. Und es kann eben sein, dass sich manche überhaupt nicht erinnern können an ihre Taufe. Was ist geschehen bei der Taufe im unsichtbaren Bereich? Es ist ja nicht einfach bloß so eine Handlung, wo ein bisschen Wasser plätschert und wo wir durch das Plätschern vom Wasser erinnert werden an die Badewanne oder ans Tauchen oder ans Baden oder irgendwie. Es ist ja eine geistliche Handlung. In der Bibel werden wir dazu aufgefordert, Menschen zu taufen. Und über der Taufhandlung wird dann auch der Taufbefehl immer wieder gesprochen, nämlich wo Jesus sagt, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und im Markus-Evangelium wird meistens auch noch eine Stelle vorgelesen, Kapitel 16, Vers 16, wo es da heißt, wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Und dann steht im zweiten Teil dieses Verses, wer aber nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Es geht also hier um ganz existenzielle Angelegenheiten. Es geht um Rettung oder Verurteilung. Vor einigen Jahren sind in unserer Gemeinde, hier in der Schlosskirche, am Taufstein sind zwei erwachsene Menschen getauft worden. Ich habe dann nach ihrer Taufe mit ihnen gesprochen, ziemlich unmittelbar danach, und wollte wissen, was erlebt man denn bei einer Taufe? Wie habt ihr eure Taufe erlebt? Und beide haben davon gesprochen, wie sie in besonderer Weise die wohltuende Nähe Gottes erlebt haben. Sie wohnen beide nicht mehr am Planitz Und die Informationen, die ich von ihm gehört habe, sagen, dass beide auch nicht mehr zur Gemeinde gehören. Wie es in ihren Herzen aussieht, weiß ich aber nicht. Markus 16, Vers 16, hatte ich gerade gesagt, gehört zur Taufe, gehört unbedingt der Glaube dazu. Ja, was geschieht bei der Taufe? Warum ist Taufe so bedeutungsvoll? Jesus spricht zu seinen Jüngern auch mal von einer Taufe und er sagt da, dass er mit einer Taufe getauft wird, die sein Sterben bedeutet. Im Lukas 12, Vers 50 heißt es, Jesus spricht, aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist. Er meint damit sein Leiden bis zur Kreuzigung und sein Sterben am Kreuz. Vorher wird berichtet im Garten Gethsemane, zum Beginn seines Leidens, im Garten Gethsemane hat er gezittert und Blut geschwitzt. Es ging um seine Existenz. Das heißt aber nicht hier um die irdische Existenz, sondern um die geistliche, die himmlische Existenz. Er ist ja auch berufen gewesen, die Strafe für unsere Schuld und Sünde zu tragen und auch zu tilgen. Also für unsere Rettung dieses Leiden und Sterben oder soll ich sagen, diese Taufe auf sich zu nehmen. Schuld und Sünde trennt uns ja von Gott für Zeit und Ewigkeit. Der Lohn für die Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, schreibt Paulus im Römerbrief Kapitel 6, Vers 23. Johannes hat getauft zur Reinigung von Schuld und Sünde. Bei Jesus ging es um das Sterben. Bei der Taufe, zu der Jesus uns beauftragt und die wo Menschen sagen, ja, ich möchte getauft werden, geht es ja auch um das Sterben des alten Menschen. Es soll im Leben etwas aufhören und etwas Neues anfangen. Wie etwas sterben und auferstehen. Auferstehung eines neuen Menschen. Wie die Auferstehung Jesu aus dem Grab. Wenn jemand getauft werden will, so soll ja in seinem Leben ja etwas Neues entstehen. Ein neues Leben soll beginnen in der Kraft des auferstandenen Jesus. Paulus schreibt dazu auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Sterben ist ja ein schwieriger Prozess. Da geht was zu Ende, da geht was kaputt. Da soll etwas Neues beginnen. Wer Christ wird, verändert sein Leben. Alte Angewohnheiten sollen absterben, alte Angewohnheiten, die eigentlich die Sünde manchmal gar nicht so schlecht sind. Es gibt ja Sünde, wo manche sagen, eigentlich gefällt mir es ja. Eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht. Aber wo man sagen muss, ich weiß aber ganz genau, das passt nicht mehr zu mir in meine neue Existenz. Und ich weiß auch ganz genau, wenn ich in meinen alten Angewohnheiten weiterlebe, dann macht es mein Leben kaputt. Sünde, die mein Leben zerstört, kann manchmal süß sein. Aber das ist eine Lüge. Der Geist der Lüge redet uns ein und versucht, alles zu verharmlosen. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich lasse mein Leben kaputt machen durch die Sünde Oder ich fange ein neues Leben an in der Kraft der Auferstehung. Luther spricht auch davon, mal von der Taufe, nämlich dass die Sünden in der Taufe, in meiner Taufe, ersäuft werden sollen in dem Wasser. Und er sagt aber dann wieder auch, aber die Sünde, das Biest kann schwimmen und es steigt immer wieder auf. Das heißt, es kann sein, dass es mich vielleicht immer wieder einholt und dann bin ich dran. Dann hab ich meinen Teil dazu zu tun. Getauft sein kann bedeuten, jetzt beginnt der Kampf des Glaubens. Es kann sein, oder es wird so sein, in diesem neuen Leben ist es erstmal schön. Ich habe Frieden in meinem Herzen. Ich kann mich jetzt über viele Dinge viel mehr freuen. Es ist einfach schön. Und dann merke ich vielleicht, das Alte lockt wieder. Deshalb das tägliche Gebet der Hingabe. Danke, Jesus, du bist da und ich bin da. Was gibt es mehr? Was gibt es Besseres? Wir sind zusammen. Du bist der Herr über diesen Tag. Und ich gehe jetzt in deiner Kraft in diesen Tag. In der Kraft der Auferstehung Jesu. Und dann kann es sein, dass jemand sagt, ich bitte dich, durchdringe du mein ganzes Wesen mit deiner Kraft. Meine ganze Gedankenwelt, mein ganzes Empfinden, durchdringe du es. Also das Handeln Gottes bei der Taufe ist das eine und meine Antwort ist das andere. Ich habe auch meinen Teil dazu zu tun. Als Jesus getauft worden ist im Jordan, weiß nicht, ob das Wasser auch so bräunlich aussah damals wie hier. Es sieht immer ein bisschen bräunlich aus, wenn man dorthin kommt. Aber ja, Leute lassen sich taufen da. Als Jesus aus dem Wasser stieg, wir haben vorhin die Taube gesehen, kam der Heilige Geist wie in Gestalt einer Taube auf Jesus herab. Und dann ging der Himmel auf. Wie sie das erlebt haben, weiß auch nicht, aber wenn jemand das erlebt, weiß das. Jetzt ist der Himmel offen. Jetzt ist das Licht Gottes da. Jetzt ist mir Gott ganz nahe. Und die Stimme, die da sagt, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe. Wer diese Stimme alles gehört hat, steht auch nicht da. Ich weiß es nicht, ob es besonders bloß Jesus gehört hat, ob es Johannes der Täufer auch gehört hat und die anderen. Ich weiß es nicht. Aber für einen war es bestimmt. Für Jesus war es bestimmt. Oder für die anderen auch, dass sie gehört haben und gewusst haben, jawohl, der ist es. Auf den habe ich zu hören. Auf den habe ich zu achten, was er sagt, die Bestätigung vom Himmel her. Wenn wir dann im Matthäus-Evangelium weiterlesen, dann, ich hatte vorhin gesagt, wer getauft ist, dann beginnt der Kampf des Glaubens. Also bei Jesus war es so. Für Jesus kam als nächstes die Versuchungsgeschichte. Jesus wurde als nächstes in die Wüste geführt. Jesus, ist das auch so etwas wie ein Sterbeprozess? 40 Tage Fasten, fast 6 Wochen nichts essen? Warum das alles? In der Kraft des Geistes, durch den Geist geführt, ging er dort in die Wüste. Und danach, die Wüste ist auch so etwas wie eine Prüfung. Ich will auf dich hören. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes kommt. Ich will auf dich hören. Ich will mich deinem Wort anvertrauen. Ich will mich von deinem Wort leiten lassen. Und danach, nach diesen 40 Tagen, begann das Wirken Jesu. Nämlich die Lehreinheiten, wie die Christenlehrestunden, die Wunderwirkungen durch Heilungen und Befreiung, alles in der Kraft des Heiligen Geistes. Gott handelt an uns, Gott gibt uns seinen Geist oder wir können ihn darum bitten. Und wir können immer wieder auch sein Angesicht suchen, uns ihm hingeben. Der Spruch für diese Woche heißt ja, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Steht über diese Woche. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Römer 8, Vers 14. Wir sagen das mal gemeinsam. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Römer 8, Vers 14. Wir müssen uns angewöhnen, immer die Bibelstelle mit dazu zu lernen, damit wir wissen, wo stand das gleich, damit wir es dann wieder nachlesen können. Welche der Geist Gottes treibt. Könnte es sein, dass manche vielleicht sagen, also diese Woche fällt aus für mich, ich lasse mich nicht treiben. Ich mache mein Ding für mich. Es gibt es ja auch. Also wir müssen uns ja auch nicht von jedem was sagen lassen. Das ist natürlich auch wahr. Wie geschieht das? Das Treiben durch den Heiligen Geist oder das Führen durch den Heiligen Geist? Tja, für Jesus war es so, dass er dann durch den Geist geführt worden ist in die Wüste. In der Wüste war das Wort Gottes für Jesus ganz wichtig, also für uns treiben durch den Heiligen Geist, dass wir hören, ist Gott da jetzt für mich? Ach ja, Gott ist da, ja, du bist da, ich bin auch da. Was willst du jetzt von mir, Herr? Es gibt ja so viele Stimmen, die immer wieder in uns sind. Und wenn jemand sagt, die Stimme Gottes habe ich noch nicht gehört, okay, kann das sein. Aber es ist nicht so, dass Gott nicht redet. Wir haben einen Gott, der da redet. Und ich würde behaupten, dass Gott zu jedem von uns schon gesprochen hat. Wir haben es bloß nicht mitgekriegt. Was ist die Stimme Gottes? Und ich glaube, das ist auch unser Lernprozess, zu hören und zu lauschen. Gott, was ist deine Stimme? Wie klingt deine Stimme? Höre ich jetzt deine Stimme? Dass wir das lernen, das ist sowas wie unser Teil. Zu lernen, auf die Stimme Gottes zu hören und dann zu sagen, okay, ich will das jetzt tun, was du mir deutlich machst, was du mir sagst. Vielleicht kann man das auch machen mit anderen zusammen. Du musst mir mal helfen, auf die Stimme Gottes zu hören. Kann man das miteinander mal testen und üben und probieren. Und ja, deshalb sind wir ja auch als Gemeinde zusammen. Es gibt also in unserem Leben immer wieder Herausforderungen. Es gibt in unserem Leben immer wieder Sterbeprozesse, wo etwas aufhören muss, wo etwas Neues anfangen soll. Gott wartet auf uns, dass wir lauschen, aufmerksam sind auf ihn. Es ist ja schön, dass wir immer wieder beim Abendmahl nach den Einsetzungsworten auch bekennen, groß ist das Geheimnis des Glaubens, deinen Tod verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Also die Auferstehung oder erstmal das Sterben, deinen Tod, jawohl, ich will mich mit hineingeben, deinen Tod und ich will Anteil haben an deiner Auferstehung. Ja, Heiliger Geist, den Heiligen Geist bitten, dass er uns erfüllt, dass wir erfüllt werden. Ich bin froh, dass es immer wieder, oder dass es einige oder viele Lieder auch in unserem Gesangbuch gibt und auch anderweitig noch Lieder außerhalb des Gesangbuchs, die auch das aussprechen. Komm, Heiliger Geist, komm, erfülle mich. Komm mit deiner Kraft, komm mit deiner Liebe, komm mit deinem Frieden, komm mit deiner Weisheit, komm mit deiner Klarheit, komm, Heiliger Geist. Dass wir das als unser Ziel haben, dass wir das in unserem Fokus haben, im Blick haben. Ja, ich will auf dich zugehen und du, Heiliger Geist, hilf mir, leite du mich dazu. Wir wollen jetzt eine Zeit der Stille haben und wollen vielleicht 2 Minuten, das ist lang, und wollen nochmal über Verschiedenes nachdenken, was ich jetzt gesagt habe, was ihr gehört habt. Und es ist auch eine Zeit, wo jeder beten kann, wenn er will, und Gott sagen kann, was ihm auf dem Herzen liegt. Und auch um den Geist zu bitten, dass der Geist Gottes euch, jeden von uns alle als Gemeinde erfüllt.